Ja, hi Georg, ich bin hier mit Georg von Pokenproblem. Schön, dich kennenzulernen zum ersten Mal bei uns bei Radio Dreieckland.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht magst du kurz mal dich selber vorstellen, also erstmal, was so deine Rolle in der Band ist und wer eigentlich sonst noch in der Band ist, wer jetzt gerade nicht da ist.
Genau, also Pokenproblem besteht aus 4 Personen. Einmal aus mir. Ich spiele Gitarre und singe bei einigen Liedern. Dann gibt es noch Friff an der Gitarre. Singt auch bei einigen Liedern. Bentham Schlagzeug. Hat jetzt auch bei dem neuen Album das erste Mal einen Song, wo sie singt. Und Lau am Bass.
Okay, seit wann gibt's euch eigentlich?
Uns gibt es seit 2014 schon, also tatsächlich schon seit jetzt 11 Jahren. Genau, schon ganz schön lange.
Und jetzt kommt am 10. Oktober das neue Album raus, Great Resignation heißt es, bei Kidnap Music. Das wievielte Album ist das?
Also es ist quasi unsere 4. LP schon. Da, wir haben aber eine, die ist eher so eine Doppel-LP. Also im Grunde ja unser drittes richtiges Album.
Ich kenne die Alben davor nicht, muss ich gestehen. Das jetzt umso besser und ich bin total begeistert und würde jetzt mal fast ins Blaue rein behaupten, das könnte euer Bestes bisher sein. Was denkst du oder was denkt ihr?
Danke, ja, auf jeden Fall. Es ist ja immer so, das neueste Album ist dann immer das Beste auch für einen selber, würde ich sagen. Es sind ja immer so Momentaufnahmen irgendwie und dann, ja, retrospektiv ändert sich das vielleicht nochmal, aber ich würde auf jeden Fall jetzt in dem Moment sagen, natürlich ist es unser bestes Album, kann ich sehr empfehlen. Und ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass es diesmal ja die größte Produktion hatte von jetzt unseren Platten. Also wir haben so unser erstes Album selber im Keller aufgenommen, das zweite eher in so einem Proberaumkontext. Beim dritten Album waren wir dann schon im Studio Nord in Bremen. Und diesmal haben wir es auch wieder im Studio Nord in Bremen aufgenommen, aber mit noch mehr Instrumenten, mehr Synthes, haben das noch Christian Beth gemastern lassen und Daniel Rösberg, ein guter Freund von uns, hat das gemischt. Also es ist diesmal quasi ja am aufwendigsten ausgearbeitet, würde ich sagen. Und das hört man wahrscheinlich auch.
Das heißt, der Sound ist fetter denn je.
Ja, nicht unbedingt fetter, man könnte auch sagen, vielleicht verspielter, vielleicht auch ein bisschen weicher. Genau, also es muss ja jetzt nicht so eine krasse, fette, breite Rockproduktion, sondern eher halt eben schon immer noch so irgendwo zwischen Garage Punk und irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen Pop-Elementen.
Und was würdest du sagen, was ist sonst noch anders oder inwiefern unterscheidet es sich noch sonst noch von den anderen Alben? Also ist es jetzt zum Beispiel auch inhaltlich irgendwie ausgereifter oder komplexer geworden?
Ich würde sagen, es ist inhaltlich noch ein bisschen facettenreicher geworden. Also das zieht sich bei uns schon so durch, dadurch, dass vor allem Frieda und ich beide seit immer Songs schreiben, haben wir sehr unterschiedliche, also unterschiedlich vom Gesang her, aber auch von der Musik her sehr unterschiedliche Songs auf dem Album. Und das hat sich jetzt in dem Sinne nochmal ein bisschen radikalisiert, dass es so ist, dass wir unsere Stücke mitbringen und die sich dann durchaus sehr unterscheiden. Jetzt kommt noch dazu, dass Benta ihren Song am Schlagzeug auch singt ein. Also sie hat selber auch einen Song geschrieben, den sie singt. Und genau, da ist es dann immer so eine Balance zwischen, wir bringen alle unsere Sachen mit, wir können uns alle in diesem Bandkontext irgendwie verwirklichen und gleichzeitig klingt es dann aber doch irgendwie am Ende immer wie aus einem Guss, weil es halt die 4 gleichen Leute sind, die alle Songs spielen. Und genau, das ist so ein bisschen, ja, ist ja nicht, im Grunde ist es ja eigentlich kein Konzept, aber so funktioniert das bei uns. Und inhaltlich würde ich sagen, ist das Album pessimistischer geworden als unsere letzten beiden. Es geht viel um die Frage von ja, Faschisierung, es geht um die Frage von, wie umgehen mit der multiplen Krise. Und genau, da gibt es natürlich auch hoffnungsvolle Momente trotzdem.
Und ihr seid alle in den 30ern, richtig?
Wir sind alle 30.
Punkt 30, okay. Dann seid ihr, Gen Z seid ihr dann gerade so nicht mehr oder wie, ich weiß gar nicht, wie weit die geht. Also ist dann schon, oder noch Millennial sozusagen.
Genau, also das ist so ein bisschen der Witz. Auf unserer letzten Platte gibt es auch in so einem Coming-of-Age-Song die Zeilen zwischen Generation Y und Z, Lost im Real Life und im Internet. Weil, genau, wir sind halt Millennials, wir sind so genau dazwischen. Und das fühlt sich auch so an. Also ich glaube, bei manchen Punkten in der Art und Weise, wie wir arbeiten und was wir gut finden, merkt man richtig, richtig doll, dass wir Millennials sind. Und bei anderen Punkten, ich glaube zum Beispiel, wie wir mit Social Media umgehen oder auch vom Lebensgefühl her, fühlt sich das manchmal alles so Gen Z-mäßiger an.
Aber das heißt, ihr habt als Teenager angefangen, diese Band zu gründen, also mit 19 oder...
Richtig, ja. Also wir kennen uns alle, also genau, unsere Schlagzeugerin Benta ist 2020 dazu gekommen, da gab es so einen Wechsel. Und davor ist es aber so, dass wir uns alle schon sehr, sehr lange kennen. Also seitdem wir 15 sind, so vom Jugendzentrum in Bergisch Gladbach, wo wir aufgewachsen sind. Lau am Bass kenne ich aber zum Beispiel schon seit dem Kindergarten. Das heißt, es hatte einen ja, langen Vorlauf und es haben sich dann so, als wir wirklich Teenager waren, immer so haben wir alle irgendwie schon in irgendwelchen so Schülerband-mäßigen Sachen gespielt und hatten auch schon mal alle so irgendwelche, auch so Deutsch-Punk-Bands und oder eher auch so Richtung Metal vielleicht sogar teilweise und oder auch Coverbands und dann, genau, haben wir irgendwie, als wir dann so fertig waren mit der Schule oder so, gerade am Ende von der Schule gesagt, okay, jetzt können wir doch nochmal eine neue Band machen. Und es hat sich irgendwie bis heute gut durchgetragen. Also über so eine lange Zeit ist dann so eine Band ja auch immer ja wirklich so ein Vehikel, mit dem man wächst, mit dem man auch an Orte kommt, was so voll zu so einer künstlerischen, aber auch politischen Sozialisation total beiträgt. Oder auch für, wie sich Freundinnenkreise entwickeln und so. Und genau, das hat alles, das ist schon sehr stark verwoben, alles mit diesem Bandkontext auch.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann auch eine sehr stabile Fanbase habt, so von Anfang an, oder die so mit euch mitgewachsen ist.
Ja, also im Grunde sind das dann halt so vielleicht 100 Friends von uns, die mal, genau, also die das schon sehr lange begleiten quasi, das auf jeden Fall, ja.
Hast du auch das Gefühl, oder ist es messbar, dass es jetzt auch wirklich, dass ihr gerade so eine Schwelle am Überschreiten seid, zu mehr Bekanntheitsgrad und erfolgreicher und die Interviewanfragen kommen?
Das ist, finde ich, immer sehr schwer zu sagen. Also wir sind ja mit dem letzten Album schon, würde ich sagen, da war das nochmal ein bisschen, also für uns auf jeden Fall deutlicher, weil wir da den Schritt gemacht haben, auch dann Booking zu haben für die Konzerte und da wirklich nochmal so einen Schritt raus gemacht haben, ja auch eher in so ein bisschen in so einen Pop-Bereich mehr rein. Das war aber eben auch die Zeit nach der Pandemie so unmittelbar und dadurch hat sich das, glaube ich, da dann sehr, sehr krass angefühlt. Jetzt würde ich sagen, fühlt sich es gerade eher wie so eine Kontinuität, wobei wir spielen jetzt wieder größere Läden. Wie gesagt, wir haben, konnten diesmal mehr Produktion machen und uns so noch mehr ausleben. Das heißt also, im Endeffekt, es fühlt sich, wenn man so drin ist, einfach immer so an, dass es irgendwie einfach immer so weitergeht. Ob es jetzt nach oben und nach unten geht oder gerade bleibt, das lässt sich gar nicht so doll sagen. Was wir natürlich merken, ist, dass jetzt gerade wieder viel los ist, weil jetzt irgendwie so die Platte kommt jetzt, wo wir sprechen, in 3 Wochen raus, 2 Wochen irgendwie so. Genau, dann ist natürlich immer viel los. Aber ich würde gerade sagen, gerade wenn man so lange zusammenspielt, dann ist es einfach immer so ein Kontinuum und wir gucken dann einfach immer, was so passiert.
Seht ihr euch selber oder habt ihr so eine eigene Identität als Teil der linken Bewegung im weiteren Sinne oder halt der linken Subkultur? Ich meine, ihr kommt ja auch aus so DIY-Strukturen.
Genau, man kann schon, glaube ich, sagen, dass wir eine linke Band sind. Wir, wie du richtig gesagt hast, wir sind sehr lange, also in diesen 11 Jahren jetzt, also wir haben am Anfang immer sehr lang so irgendwie zum Start gebraucht, noch aus unserem Teenage-Alter heraus. Aber dann waren wir sehr lange viel in so DIY-Spaces unterwegs, in selbstorganisierten Räumen. Haben alle auch selber immer Konzerte organisiert und genau in dem Kontext, also genau, das ist ja sowieso eng verbunden mit so ja, linken Räumen, linken Bewegungen und so würden wir uns auch sehen, würde ich sagen, ja.
Und ja, bekommt ihr da dann auch jetzt zunehmend sowas wie eine Art von Spaltung mit? Also ich selber muss sagen, finde, die letzten Jahre hat sich das noch mal so ein bisschen verschärft, was mich sehr traurig macht oder mir zu denken gibt. Also Stichwort nochmal autoritäre Gruppen. Dann natürlich über den Nahostkonflikt ist ja auch nochmal, also ist ja nochmal so ein Brennglas auf der Szene. Und ich finde es insofern dramatisch, weil ja eben der Feind wirklich jetzt unmittelbar vor der Tür steht und wahrscheinlich bald auch die Tür, also reinkommt ins Haus. So. Also wie nehmt ihr das wahr? Ich meine, ihr seid 30, ne? Ihr habt jetzt noch nicht so viele Jahrzehnte Bewegung auf dem Buckel, aber also spürt ihr das schon? Geht ihr damit irgendwie um?
Genau, also ich würde sagen, grundsätzlich war Punk lange, ne, weil, also so diese ja, kulturelle, alternative Kulturszene, die Teil irgendwie von linken Bewegungen ist oder wo es viel Überschneidung gibt, ist natürlich irgendwie Teil von linker Bewegung. Aber in einer Band zu sein und Punkkonzerte zu machen, ist ja schon was anderes als eine Politgruppe zu sein. Und deswegen war mein Eindruck immer, dass es im Punk lange so ganz gut, also dass es so Punkkonzerte auf Punkkonzerte gehen und so eine Sache ist, auf die sich lange mal alle einigen konnten und da weniger diese ja, Konflikte, die es in ja, gesellschaftliche Konflikte oder auch Konflikte in so einer Linken rausgekommen sind. Ich würde auch sagen, dass es jetzt zugenommen hat. Also wir sehen ja, ja so ein Erstarken von BDS zum Beispiel, dass macht ja auch vor so kleinen Läden in Deutschland nicht halt, so das finde ich auch dramatisch. Und ja, genau. Und unser, also ich fand es schön, was du gesagt hast, weil unser Take dazu wäre auch, dass, und das ist ja auch der Fokus von unserem Album, sich auf die Faschisierung zu konzentrieren und zu fragen, was lässt sich jetzt mit dem globalen Erstarken der extremen Rechten machen? Wie gehen wir mit der verhinderten sozial-ökologischen Transformation um und der Bedrohung durch die Klimakrise? Und was sind auch quasi Sachen, die wir vor Ort lösen können? Was sind Sachen, wo vielleicht sowas wie ja, soziale Bewegungen konkrete Erfolge erzielen können? Und das liegt für uns vor allem nicht so stark in der Außenpolitik, sondern wir würden da weiterhin sagen, es geht darum, vor Ort ja klar Position zu beziehen gegen die extreme Rechte und ja Alternativräume, die sich halt ja die lang sich bewährt haben und beispielsweise sowas wie No-Flag-Policies haben oder so, die einfach weiter zu unterstützen. Und zu gucken, dass es eben diese Räume gerade im ländlichen Kontext und so weiter gibt und dass die sich eben nicht spalten oder angegriffen werden durch die extreme Rechte, aber eben auch nicht durch, ja, BDS oder sowas.
Ja, das Gleiche gilt auch für den Feminismus, ne? Also da droht es auch, sich von innen zu zerfleischen, statt einfach mal zu gucken, wie wir zusammenhalten können. Und das Erste, was angegriffen wird, ist der Feminismus, wenn der Faschismus kommt. Und das spüren wir jetzt ja schon sehr deutlich. Gut, wir reden aber jetzt über euer Album endlich mal. Genau, gehen wir mal in die Praxis. Jetzt haben wir ein bisschen über die Theorie gesprochen, und eure Songs ja handeln eben sehr stark von dieser Problematik, diese multiple Krise, du hast sie schon erwähnt. Trotzdem, der Titel Great Resignation klingt ja jetzt erstmal so, sorry, wir können nichts mehr tun, ne? Aber so ist es nicht gemeint.
Ja, genau, also der Titel, das ist ja ganz lustig, Great Resignation beschreibt ja eigentlich so ein Phänomen, dass während der Pandemie richtig viele Leute gemerkt haben, dass sie so in Bullshit-Jobs arbeiten und dann so spontan gekündigt haben, was eher so ein hoffnungsvolles Moment auch hat für uns. Und ich würde sagen, eine ganz starke Kontinuität in unseren Songs ist immer, dass wir uns immer viel mit Arbeit oder auch ja, viel mit Arbeit auseinandersetzen, kritisch. Und daher kommt quasi dieser Albumtitel. Dieses Phänomen hat sich ja nicht durchgezogen, weil dann kam Inflation etc. und alle haben dann doch wieder Bullshit-Jobs angefangen. Aber das ja, war vielleicht so ein bisschen wie so ein Nullpunkt während der Pandemie. Und genau, lustig ist natürlich, dass wenn man das eins zu eins ins Deutsche übersetzt, das dann ja eine andere Bedeutung bekommt. Und ja, ich würde sagen, dass der Grundtonus halt eben schon, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so ja, pessimistisch ist. Es geht viel um eine Verarbeitung von diesem Gefühl, dass nichts hilft gegen den voranschreitenden Erfolg der extrem Rechten. Also, ne, es gab ja 4 Millionen Leute haben in Deutschland nach diesem Potsdamer Treffen demonstriert für ein AfD-Verbot und es ist nichts passiert. Die Klimabewegung ist an der Autoindustrie und dann auch ein bisschen an der Pandemie irgendwie gescheitert und hat sich jetzt global auch ein bisschen zerlegt. Und ne, also schlägt da auch so eine Enttäuschung über den aktuellen Stand von sozialen Bewegungen, kommt da eben auch mit durch bei diesem Titel und in dem Album. Und trotzdem, und das ist ja quasi immer unser Ansatz, in so Alltagssituationen mit so einem Punk-Appeal auch immer ja irgendwie widerständige Momente, widerständige Subjektivität oder auch einfach Absurditäten aufzuzeigen, die vielleicht Hoffnung geben.
Ja, und der Song Great Resignation, der Titelsong, also mein absoluter Lieblingssong der letzten Wochen, klingt aufs erste Hören jetzt erstmal wie ein Liebeslied, ne? Hat sich jemand verknallt in der U4. Aber ja, tatsächlich ist es dann immer auch eine Kritik an diesem Arbeitsethos oder diesen kapitalistischen Bedingungen, in denen wir leben. Also übersetzt eure Antwort quasi, verlieb dich lieber oder Liebe statt Arbeit, um es mal ganz verkürzt zu sagen.
Genau, also wir haben es natürlich, oder ich kann man vielleicht dann in dem Fall sagen, wieder nicht geschafft, einfach mal so vielleicht ein Liebeslied zu schreiben, sondern müssen dann immer zwanghaft noch so eine Arbeitskritikperspektive da reinkloppen. Nee, also ne, dieser Song hat ja so ein bisschen dann diese These, aber in dem Gesamtarrangement von dem Album wird halt deutlich, ah ja, es gibt halt so verschiedene Auswege, jetzt damit umzugehen, vielleicht genau sich in so Verliebtheit reinzustürzen und so ist halt eine, aber sie wird ja wohl kaum ausschließlich zum Ziel führen. Aber es ist quasi so ein Moment zu sagen, ja, es geht ja eher um die Beschreibung davon, man ist die ganze Zeit in so Lohnarbeit, hat eigentlich gar keine Lust und kann sich auch nicht konzentrieren, wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist, gedanklich, zum Beispiel, wenn man total verknallt ist.
Wobei Beziehungsarbeit ja dann auch wieder Arbeit ist, ne? Also dann lieber, also nur dieses schöne Gefühl der Verknalltheit vielleicht pflegen und wenn es dann ernst wird, vielleicht doch wieder rausgehen.
Genau, da kommt man halt nicht raus, ja.
Bei dem Song "Es kann nicht immer so weitergehen" musste ich sofort an die frühen Tokos denken. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
Ja, das wird Benta sehr freuen, auf jeden Fall.
Und ja, da ist ja vielleicht der Tenor ein bisschen dann, also dieser Laissez-faire-Trott der Jugend, diese schöne Zeit der Jugend, wo alles geht, ist dann jetzt irgendwie auch vorbei, oder? Also jetzt mit 30 ist die Jugend halt einfach mal vorbei und man muss Verantwortung übernehmen. Ist das so der Inhalt?
Genau, also so ist es, glaube ich, exakt gemeint, auch so, ja, so einen Prozess zu haben, da hinzukommen und auch so eine Trauer halt, ne? Also Coming of Age ist ja irgendwie immer lustig und so, aber natürlich steckt da auch eine große Traurigkeit dann da drin, erstmal, und bis man dann an diesen Punkt kommt zu sagen, okay, vielleicht ist es auch okay, dass es nicht immer so weitergeht wie mit Anfang 20, in irgendwelchen Punker-Jugendzentren ist vielleicht auch irgendwann gut. Ja, aber genau darum geht's.
Und ich finde, das führt dann sofort auch zum nächsten Song, Unser Jahrzehnt. Also eigentlich gehören die zusammen, die beiden, weil da ist dann wirklich konkret, jetzt muss was passieren. Also eben, wir können nicht resignieren, wir müssen jetzt einfach die Revolution starten sozusagen oder was auch immer irgendwie kämpfen, weil wir diejenigen sind, die es in der Hand haben jetzt oder in der Hand haben sollten und entscheiden, wie es ausgeht. Aber trotzdem die Frage, also können wir oder könnt ihr es überhaupt beeinflussen? Die Frage stellt sich ja doch immer, ne? Also bringt es was? Bringt meine politische Arbeit was?
Ja, also Unser Jahrzehnt ist, glaube ich, so der Song, der schon am längsten steht von dieser Platte. Wir hatten mal vor, als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, sah es für mich noch eher aus, als würde es in der Platte tatsächlich eher um so Klimakrise und die Kämpfe darum gehen. Und genau, wurde dann aber von diversen Ereignissen irgendwie eingeholt, dass das nicht mehr so das Gesamtthema war. Aber das ist so ein bisschen ja der Song, der so explizit politisch kämpferisch ist auf der Platte, was uns natürlich auch wichtig ist und ja eigentlich wirklich sehr klar und hoffnungsvoll aufmacht, ist es jetzt, also auf geht's, ab geht's unser Jahrzehnt. Wenn es noch irgendeinen Handlungsrahmen gibt, um vielleicht ein bisschen was zu drehen an der Klimakrise, dann ist es halt jetzt und man müsste was machen. Genau. Und es ist also bei all dem Pessimismus und so und dem, ja, ich glaube, für viele fühlt es sich sehr, wirklich sehr apokalyptisch an, einfach seit ein paar Jahren oder vor allem auch aktuell vielleicht. Bei all dem darf man natürlich nicht vergessen, dass die Verhältnisse gestaltbar sind und dass es halt eine Kontingenz von allem gibt. Und genau, ich glaube, das ist super wichtig und das ist auch für uns irgendwie als linke Band halt total wichtig, dass es halt jetzt nicht nur so zynisch, hurra, diese Welt geht unter, mäßig wird, sondern immer wieder klar wird, hey, Dinge sind halt gestaltbar und auch wenn es gerade jetzt nicht so aussieht, als würde da viel gehen, ist zumindest theoretisch praktisch möglich.
Also im Prinzip alles für die Sache tun, für die höhere Sache. Aber in dem Song Die Sache singt er dann, wann tut die Sache was für mich? Also dann ist es dann doch nochmal so ein Rückzug auf das, ja, so ein bisschen was Egozentrisches fast schon. Und wofür mache ich das überhaupt alles, ne? Also eigentlich geht es doch auch um mich und mir soll es doch auch gut gehen. Also es ist ja auch so ein schmaler Grat des Engagements.
Ja, voll. Ja.
Dann so ein bisschen so Praxisanleitung sehe ich bei den Songs Self-Checkout und ja, Self-Checkout ist ein bisschen Hommage an den Ladendiebstahl. Das ist jetzt auch fast schon eine Aufforderung zu kriminellen Handlungen.
Nein, das ist es nicht.
Okay, nice.
Nee, also genau, das Self-Checkout. Es sind ja gerade, gibt es ja sehr, sehr viele Songs für diese Self-Checkout-Kassen. Also Blond haben ja zum Beispiel jetzt auch noch einen veröffentlicht. Der neue Eudorno-Song geht auch darum. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr naheliegend, wenn man in Großstädten wohnt. Das ist, würde ich sagen, einfach Alltag. Und genau. Aber ja, es gibt auch Anleitungselemente tatsächlich in dem Song.
Also meinst du, es ist alles noch so juristische Grauzone?
Nee, es ist natürlich nur zu dokumentarischen Zwecken. Ja,
Okay,
aber ich
okay.
glaube, auch dieses Möglichkeitsfenster schließt sich ja bald, wenn jetzt schon an so AI gesteuerten Self-Checkout-Kassen getestet wird und so. Genau deswegen ist es, glaube ich, gerade noch genug Zeit für diesen Song.
Und dann die Praxis ohne Theorie. Das sehe ich so ein bisschen auch als Kritik an an diesem ganzen verkopften Theoretischen die ganze Zeit. Und eigentlich geht es ja auch darum, was zu tun, ne? Und weil nämlich gerade die so viel denken und reden und so alles irgendwie verstanden haben, vermeintlich, in Wirklichkeit oft dann auch so ein bisschen brav bürgerliche Leute sind, so sich da entlarven.
Ja, genau. Und analog dazu, was du gerade gesagt hast, ist das auch eine Kritik von Frieda an mir und auch eine Entlarvung von mir. Also das spiegeln sich auch bandinterne Debatten wieder.
Verstehe, verstehe. Okay, das heißt, so handelt ihr das dann aus.
Anscheinend ja.
Ja, vielleicht am Schluss noch, weiß nicht, gibt es einen Song, der dir total am Herzen liegt, über den du noch was erzählen willst? Eigentlich ist ja jeder Song irgendwie wichtig. Von gar nichts haben wir uns befreit, die späte Einsicht.
Ja, also ich würde auch sagen, für mich sind nochmal, also ich finde natürlich alle Songs gut, so, aber, und ich bin auch total zufrieden mit dieser Single-Auswahl, die wir jetzt gemacht haben. Great Resignation ist einfach, ja, mag ich total gerne diesen Song und auch Self-Checkout, das wird quasi über die letzte Single, finde ich. Ja, hat einfach total tolle Elemente mit noch den Samples drin und irgendwie so Verweisen auf extra breit und total gut. Und in so einem Albumkontext gibt es dann ja immer noch die Songs, die so ein bisschen dann eher so in der zweiten Reihe sind und da fallen mir tatsächlich außerordentlich gut Alles oder Nichts und auch von gar nichts haben wir uns befreit. Und das ist dann manchmal so überraschend in so einem Prozess. Also ich würde sagen, bevor wir das aufgenommen haben, fand ich andere Songs auf jeden Fall deutlich besser. Und ich würde sagen, Alles oder Nichts und auch von gar nichts haben wir uns befreit, sind aber die beiden, die so am meisten für sich stehen. Also wo es nicht, die irgendwie sind nicht lustig, Die sind auch nicht, also die stellen jetzt irgendwie nichts anderes dar oder so, wie zum Beispiel starke Schmerzen ist ja eher so memehaft. Und die beiden sind aber ja einfach relativ straightforward und das, genau, das nimmt mich irgendwie deswegen, glaube ich, immer noch, löst das noch am meisten in mir aus, wenn ich das höre. Jetzt auch das 100. Mal sind das die beiden, die mich immer noch am meisten erreichen, weil das, glaube ich, sehr stark so die eigenen Konflikte, die ich in meinem Kopf habe, sind darin sehr gut eingefangen.
Also von gar nichts haben wir uns befreit, ist dann auch so eine Selbstanklage, oder? Oder so eine Reflexion und Feststellung.
Ja, eher so eine Reflexion. Also, und das ist vor allem, wir haben 2020 ja dieses Album gemacht, wo es viel um so Fragen von Utopie und Zukünften und einem guten Leben für alle ging und haben auch so einen Film dazu noch rausgebracht. Und ist ein wirklich sehr viel optimistischeres Album. Und genau, ich würde sagen, Wir ist immer noch so auch mein Lieblingssong von uns. Und von gar nichts haben wir uns befreit, ist so ein bisschen wie so der Gegensong, also der so ja, sehr pessimistisch ist und wirklich die Grenzen des eigenen Schaffens, aber auch von so gesellschaftlichen Entwicklungen irgendwie aufzeigt und ja, so eine Reflexion ausmacht. Und das ist vielleicht nochmal der Weg auch. Spannt sich nochmal zurück zu das, was du meintest mit so autoritären linken Gruppen oder so. Also ich glaube, diese Erkenntnis, es gibt jetzt kein klares Ziel, keinen klaren Weg. Es gibt immer Widersprüche und auch was man, egal was man versucht, man muss diese Reflexion drin haben, dass quasi ja so ein Umschlagen in Barbarei an jeder Ecke lauert. Und das ist für mich darin ganz wichtig eingefangen und setzt ja dann bei der Platte auch so den Schlussakkord.
Gut, dann wollen wir jetzt vielleicht hier auch mal den Schlussakkord setzen, zumindest was die Fragen über die Songs angeht. Mich interessiert noch, wie eure Tour aussieht. Ich glaube, Freiburg habt ihr nicht auf dem Plan, kann es sein? Schande.
Ja, ich habe auch schon jetzt im Vorfeld des Interviews gesagt, so, oh, das ist natürlich blöd. Genau. Wir gehen auf Tour ab November, ab dem 7. November. Da ist dann unsere Release-Show in Köln und dann touren wir immer so die Wochenenden bis so Ende Februar, weil wir unter der Woche natürlich auch noch alle arbeiten müssen. Und genau, Freiburg ist diesmal nicht dabei. Wir bemühen uns aber im Laufe vielleicht des Sommers oder so Spätsommer, Anfang Herbst vielleicht, dass noch reinzukriegen in unseren Tourplan.
Da ist wahrscheinlich der Slow Club die erste Adresse, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihr da sogar mal gespielt habt.
Genau, da haben wir schon mal gespielt und das ist ja, ja super, super netter Laden, mega toll. Also genau, das wäre wahrscheinlich unsere Adresse.
Gut, ich halte die Augen auf und hoffe, euch dann da spätestens zu sehen, sonst gucke ich mal, was vielleicht doch noch anders erreichbar ist in der Nähe. Und ja, dank dir sehr, Georg von Pogenproblem. Happy Release am 10. und viel, ganz viel Spaß bei der Tour. Und grüß die Band.
Danke. Ja, liebe Grüße an Freiburg.